glamour never stops. Ladies and gentlemen, the amazing, the incredible, the one and only, Ingo Abe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Glamour Never Stops. Ich bin Ingo Abel und ich freue mich ja heute wieder, euer Gastgeber zu sein. Dieses Mal zum Thema Jetzt neu! Schauspielende in der Werbung. Nur für kurze Zeit! Ja doch. Darum soll es heute tatsächlich gehen. Schauspielende machen Werbung. Nicht für sich selbst, das ist eine andere Folge, sondern für alles Mögliche. Geschirrspülmittel, Erdnüsse, Waschpulver oder Keksriegel. Schauspieler machen Werbung, wenn sie unbekannt sind, um Geld zu verdienen. Oder wenn sie bekannt sind, um viel mehr Geld zu verdienen. Werbung nervt. Eigentlich fast immer. Im Fernsehen, im Kino, im Radio, vor, nach und mittendrin, sogar bei Podcasts. Da fällt mir ein. Lasst mir ein Abo da und eine gute Bewertung, dann werde ich weiter oben platziert, bekomme mehr Hörer und irgendwann ruft dann Mr. Spotify oder Tim Cook bei mir an und will wissen, wohin er die Schecks schicken soll. Tja, ich fürchte, das dauert noch. Und bis dahin hört ihr hier nur die Werbung, von der ich euch erzähle. Und was Schauspieler da machen. Und was sie mit Schauspielern macht. Und unseren Karrieren. Zunächst einmal... Und das ist jetzt echt kein eigenes Faktenfenster wert, weil, das weiß jeder, Werbung bringt Geld. Werbung finanziert Fernseh- und Radioprogramme, macht quotenstarke YouTuber und Podcaster reich und ist eigentlich der Wirtschaftsturbo in allen möglichen Bereichen. Ohne Werbung kein Privatfernsehen, auch das Öffentlich-Rechtliche braucht die Einnahmen. Selbst Kino- und Streaming-Produktionen finanzieren sich unter anderem durch Werbung, auch wenn es dort oft Produktplatzierungen sind, die das Geld einspielen. Wenn James Bond einen Aston Martin fährt, dann bestimmt nicht wegen der guten Abgaswerte, sondern weil natürlich sein Glanz als Superheld auf die platzierten Produkte abfärben soll, was ja meistens auch irgendwie funktioniert. Okay, ein paar Jahre vor James Bond doch mal BMW, das waren ganz dunkle Zeiten. Fun Fact am Rand: Wenn in deutschen Fernsehproduktionen Automarken vorkommen, die keinen Werbevertrag haben, werden die Logos oft explizit abgeklebt oder anders unkenntlich gemacht, um nicht als Schleichwerbung, also unerlaubte Produktplatzierung, gerügt zu werden. Was die Aufmerksamkeit allerdings erst recht erregt. Ich hatte vor einiger Zeit in einer Rolle einen klassischen alten Mercedes SL. Und der abgeklebte riesige Stern auf der Motorhaube sah aus wie ein Kuchenteller. Ach ja, noch ein Fun Fact. Ein anderer James-Bond-Darsteller, Roger Moore, spielte vor seiner Kinokarriere in der Fernsehserie The Saint, bei uns Simon Templar, und sollte dort einen Jaguar E-Type als natürlich gesponserten Wagen fahren. Jaguar stellte sich bei den Verhandlungen aber wohl so sperrig an, dass die Produktionsfirma den sehr viel unkomplizierteren Schweden den Vorzug gaben und damit die wohl beste Werbekampagne für den Volvo P1800 starteten. Den fuhr Roger Moore nicht nur 7 Jahre lang in der Serie, sondern auch privat. Als Werbung unbezahlbar. Okay, James Bond ist eine Kunstfigur und wenn man Uhren oder Autos kauft, die der auch hat, dann kann man sich schon ein wenig cooler fühlen oder meinetwegen eine Tresortür damit sprengen. Der jeweilige James-Bond-Schauspieler macht aber auch Werbung. Wenn man Anzüge oder Uhren trägt wie Daniel Craig, kommt man dem Superstar-Gefühl zumindest ein wenig näher. Und die Kollegen in dieser Liga verdienen damit Millionen. Mit Recht, denn sie generieren einen noch viel höheren Umsatz für die Firmen, die mit diesem Coolness-Faktor Kunden ansprechen. Wenn man James Bond spielt oder irgendein anderer Superstar dieser Größenordnung ist, kommen die Werbeangebote natürlich von allein und in der Gehaltsklasse muss man schon längst keine Werbung mehr machen, um Geld zu verdienen, eben nur noch um mehr Geld zu verdienen. Oder um eigene Produkte zu vermarkten. Ryan Reynolds vertickt als Werbefigur seinen eigenen Gin, Till Schweiger macht Werbung für seine Einrichtungsfirma und Gwyneth Paltrow verkauft Duftkerzen mit dem Geruch ihrer Vagina.
So nämlich. Und was verkaufst du?
Ja, jetzt denke ich über eine Kerze nach. Und wie die wohl aussehe. Und wo man die anzündet. Ah, danke, dämliche Idee mit den Zwischenrufen. Jetzt bin ich raus. Zurück zur Werbung und damit auch zu uns, die, die wir nicht James Bond sind. Oder Pussy Galore. Wenn man prominent ist und dann Werbung macht, hat man es in der Regel geschafft. Man ist an einer Position im Job angelangt, in der man so prominent und damit im Markt etabliert ist, dass man sich die Rollen aussuchen kann. Und selbst wenn es auch immer die gleichen sind, drauf geschissen, Geld verdient man dann auch so. Wie ist es aber, wenn man als Schauspieler nicht so prominent ist, dass das eigene Image, die eigene Prominenz als Werbebotschaft ausreicht? Dann macht man Werbung als Darsteller. Man stellt sein Gesicht, seinen Körper, seine Kunst, unsere Arbeit, einem Produkt zur Verfügung. Natürlich auch für Geld, aber für weit weniger als Daniel Craig oder so. Tatsächlich verdient man als Schauspielender in der Werbung zunächst mal viel mehr als mit unserer eigentlichen Arbeit vor der Kamera, von der Bühne natürlich ganz zu schweigen. Die Tagesgagen sind zwar oft nicht ganz so wie beim Fernsehen, vor allem aber die Buyouts machen den Kohl dann fett. Das sind die Verwertungsrechte, die in der Werbung getrennt von der eigentlichen Gage, also dem Arbeitsentgelt, berechnet werden. Bekommt man zum Beispiel für einen Drehtag, für einen Werbespot 1.000 Euro, verdient dann für Fitting und Reisetage, also die Tage, an denen Kostüme ausprobiert werden und man zum Drehort fährt oder fliegt, auch nochmal jeweils 500 Euro, kommt das wirklich lohnende Geld aus der Verwertung. Die wird dann prozentual angegeben, also zum Beispiel 300% pro Jahr und Land, in dem der Spot dann läuft. Läuft so ein Spot also ein Jahr lang in Deutschland, kommen auf die 1,5 oder 2.000 Euro Gage nochmal 3.000 drauf. Manchmal kaufen die Produktionen bzw. Auftraggeber gleich ein ganzes Verwertungspaket ein, also zum Beispiel 3 Jahre Dach. DACH steht für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das Ganze auch noch für die Nutzung online, also im Internet. Dann kommt schon mal eine fette Summe zusammen. Nicht selten fünfstellig. Naja, kam. Mittlerweile haben die Budgetkürzungen auch diesen Bereich erfasst und die fetten Jahre sind auch hier vorbei. Aber noch bis vor wenigen Jahren, also bis vor der Pandemie, konnte man sich mit einem Werbedreh manchmal ein halbes Jahr oder länger finanzieren. So reicht's heute in den meisten Fällen für wenige Monate, wenn überhaupt. Ist es das wert? Wenn man einen Spot dreht, der läuft ein paar Wochen irgendwo und wird gleich wieder vergessen, klar. Was passiert aber, wenn die Werbung so erfolgreich wird, dass wir damit identifiziert werden, mit dem Spot oder dem Produkt? Verona Poth, damals noch Feldbusch, die ja keine Schauspielerin ist, startete als Model und Moderatorin in den frühen 90ern in fragwürdigen Musikvideos und Trash-Formaten. Berühmt aber wurde Verona Feldbusch bundesweit mit einem Fernsehwerbespot als hübsches Dummchen, das Tiefkühlspinat einkauft. Und seitdem gibt's den nicht mehr mit Sahne, sondern mit dem Blub. Außerdem war sie noch sehr kurz mit einem Pop-Titanen verheiratet, moderierte Erotiksendungen und war irgendwie immer und überall. Ihre Prominenz aber basierte auf jenem Blub. Besser oder schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Was für Verona Poth, wie sie schon lange heißt, eine Goldgrube wurde. Heute ist auch dem Letzten klar, dass sie nun echt kein Dummchen ist, sondern eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau in der Vermarktung ihrer selbst. Als Schauspielende aber haben wir ja ein Gesicht zu verlieren. Immerhin steht unsere Glaubwürdigkeit für viele potenzielle Rollen auf dem Spiel. Wenn sich das anfängliche Glück, einen gut dotierten Werbedreh ergattert zu haben, in das Pech verwandelt, plötzlich als der singende Typ mit der Erdnussdose bekannt zu werden und man damit für seriöse Besetzungen erstmal nicht mehr unbedingt in Frage kommt. Komm, stehe ich hier und singe, kommt erstmal keiner mehr von nah oder fern, um mir einen glaubhaften Mörder abzukaufen. Höchstens Knabbereien. Solche Entscheidungen, in der Werbung aufzutreten, sind und waren immer auch eine Gratwanderung. Kann oder will ich damit schnelles und vielleicht auch viel Geld verdienen? Beschränke ich mich auf Produkte, hinter denen ich stehen kann, also lehne ich zum Beispiel Werbung für Fleischprodukte oder gar Parteien ab? Kann ich mir so eine Haltung auch leisten, wenn ich als Schauspieler oder Schauspielerin ein Kind oder eine Familie ernähren muss? Ich selbst habe Werbung vor der Kamera für mich immer abgelehnt, aus Sorge, dann für seriöse Rollen nicht mehr in Frage zu kommen. Einmal der Typ mit der Cornflakes-Packung neben dem Gesicht, immer der Typ. Aber ich war auch zu der Zeit in einer besonderen, privilegierten Situation. Dazu später noch mehr. Hier nur so viel. Ich habe viel Werbung gemacht. Ihr wisst vermutlich nicht mal, was ich euch alles verkauft habe. Nur eben nicht mit dem Gesicht. Das ist und war aber immer eine individuelle Entscheidung. Bis heute gibt es da keine allgemeingültige Regel, wer sich mit einem Werbeauftritt die Karriere versaut und wer damit vielleicht auch erst startet. Ein sehr junger, sensationell hübscher, blonder Typ mit Jeans und nacktem Oberkörper tanzt mit Pringles-Dosen. Ein anderer mit Kellogg's-Packungen, noch ein anderer hält Hämorrhoidencreme in die Kamera. Brad Pitt, Keanu Reeves oder Bryan Cranston aus Breaking Bad starteten mit Werbespots oder überbrückten damit auch mal Engagementflauten. In den USA war das noch eher üblich und möglich als bei uns, wo noch sehr lange zwischen U- und E-Kunst, also Ernst und Unterhaltung, scharf getrennt wurde. Dazu kam, bis Anfang der 90er gab es bei uns, anders als in den USA, wo es viele unterschiedliche Sender gab, nur drei Programme, von denen nur zwei überhaupt Werbung senden durften und die auch nur zu bestimmten Zeiten. Mit einem Werbespot konnte man hier sehr schnell berühmt oder bekannt werden. Diese Gefahr bestand in den USA in der Form nicht. Hier war eine Entscheidung für eine Werbung oft auch eine Karriereentscheidung. Die Schauspielerin Johanna König spielte an kleineren Landesbühnen in 50er und 60er Jahre Filmkomödien in Nebenrollen, meistens die kumpelig lustige Frauenfigur am Rand. Berühmt wurde sie aber als eine der langlebigsten Werbefiguren des deutschen Fernsehens, als Clementine. In weißer Latzhose und rot-weißem Karohemd wusch sie alles nicht nur sauber, sondern rein und wurde damit sehr wohlhabend. Aber größere Rollen bekam sie damit nicht mehr. Sie tauchte hier und da in Vorabendserien auf. Aber dort sah man in ihr natürlich auch immer die Clementine. Was hätte sie an ernsten Rollen noch spielen können? Außer vielleicht den Luftgeist in Shakespeares Der Sturm. Okay, der war jetzt was für die Arte-Zuschauer. Auch die Karriere einer anderen Kollegin änderte ihre Richtung, als sie bei einem Casting für einen Geschirrspülmittelspot ins Improvisieren kam und dabei locker auf dem Geschirrspüler sitzend von fleckigen Gläsern erzählte. Und das so erfolgreich und sympathisch machte, dass sie den Zuschlag für den Spot bekam und damit ihre Karriere als Kalgonit-Girl begann. Ihr Satz, dann klappt's auch mit dem Nachbarn, war über Jahre ein geflügeltes Wort. Maria Bachmann spielte und spielt bis heute Rollen im Fernsehen, coacht und schreibt Drehbücher. Bekannt ist sie aber vor allem nach wie vor, außer als Ex von Udo Lindenberg, als eben jenes Kalgonit-Girl. Der Münchner Schauspieler Günther Geiermann wurde in den 70ern als Hallo Herr Kaiser der Hamburg-Mannheimer Versicherung bekannt und musste in der Folge auf größere Fernseh- und sogar Theaterrollen verzichten. Regisseure wollten ihn nicht mehr besetzen, weil er als Vertreter zu bekannt war. Seinem Nachfolger in dieser Rolle erging es da schon besser. Nick Wilder übernahm in den 90ern den Part, als mit Werbepräsenz auch in Deutschland schon etwas lockerer umgegangen wurde. Trotz seiner Herr-Kaiser-Vergangenheit wurde er dann immerhin noch Arzt auf dem Traumschiff. Richtig reich wurde man mit so einem Werbedeal nicht unbedingt. Aber ordentlich Geld verdienen kann und vor allem konnte man damals schon. Was für einen so unordentlichen Beruf wie unserem tatsächlich nicht ganz unwichtig ist. Zu den Zahlen hier mal.
Das Faktenfenster.
Die Kosten für einen Werbespot einzugrenzen ist gar nicht so einfach. Die Preise variieren stark, abhängig davon, wer sie macht, wo sie produziert werden, welche Qualität sie haben sollen. Einfache Funkspots gibt's schon bei kleinen Privatradiosendern oder Anbietern mit Heimstudio für unter 100 Euro. Dann spricht's allerdings der Moderator selbst. Die Musik ist GEMA-freie Massenware, der Text beliebig und der Werbeerfolg eher zweifelhaft. Das reicht vielleicht für die Tankstelle nebenan, aber die braucht in der Regel auch keinen Funkspot. Seriöse Studios bieten Funkspot-Produktionen ab ca. 500 Euro an. Wenn dann aber Sounddesign, eigene Musik oder GEMA-Abgaben für genutzte Musik und ein richtiger Sprecher dazukommen, kann sich das leicht verdreifachen und mehr. Bei TV-Spots kommen natürlich die Dreharbeiten dazu. Die Darsteller, Regie, das ganze Team und oft auch hohe Reisekosten. Werbespots werden oft in Locations mit guten Drehbedingungen, also leichten Drehgenehmigungen und vor allem Wettergarantie gedreht. Da fliegt dann schon mal ein ganzes Team nach Südafrika, ein lange Zeit sehr beliebter Werbedrehort. Bei der Produktion sind am Ende die Sprechergagen ein nicht unerheblicher Posten. Diese Gagen sind zwar frei verhandelbar, orientieren sich aber in den meisten Fällen an sogenannten Gagenlisten. Die bekannteste ist die des VDS, Verband Deutscher Sprecher, und die GDS, Gagenliste Deutscher Sprecher. Diese unterscheiden sich kaum und sind im Internet frei einsehbar. Diese Listen sind keine Tarifvereinbarung, also nicht bindend. Sie dienen vor allem der Vergleichbarkeit von Angeboten, werden deshalb von dem allergrößten Teil der Studios und Sprechenden als Grundlage für Angebote herangezogen. Daran lag auch die Idee dieser Listen. Wenn Kunden sich Angebote mehrerer Studios einholen, sollen diese als konstante Größe einheitliche Sprechergagen anbieten können. So soll Gagendumping auf dem Rücken der Sprechenden verhindert werden. Selbstverständlich steht es jedem Sprecher frei, Sondergagen zu nehmen. Sowohl nach unten, zum Beispiel einen prozentualen Nachlass zu gewähren, wenn große Spot-Pakete, beispielsweise für eine ganze Kampagne, eingekauft werden, als auch nach oben. Prominente Stimmen bekannter Hollywood-Schauspieler berechnen, wenn sie als ihr Hollywood-Pendant erscheinen sollen, für so einen Auftritt gern mal vier- oder fünfstellig, wenn der Kunde mitspielt. Den Jackpot haben Sprechende, die eine große Kampagne ergattern, die oft und lange läuft, mit vielen verschiedenen Spots. Zum Beispiel für wöchentlich erscheinende Zeitschriften oder Handelsketten wie Lidl oder Aldi. Die schiere Menge von Spots in Funk, Fernsehen und Internet summieren sich zu einem ansehnlichen Einkommen. Trotzdem, der wohl größte Posten sind die Schaltungskosten. Mediaagenturen handeln und verkaufen Sendeplätze für Werbespots. Die Kosten für die Ausstrahlung variieren natürlich mit der jeweiligen Reichweite. Ein einzelner Funkspot bei Antenne Posemuckel ist günstig zu bekommen. Meist aber werden auch hier Pakete verkauft. Meine Hausnummer. Wenn man im Radio in der Primetime zwischen 7 und 8 Uhr morgens einen 30-sekündigen Spot schalten möchte, der dann allerdings auch auf bundesweit 212 privaten Radiosendern läuft, zahlt man dafür etwas über 76.000 Euro. Im Fernsehen, in der besonders viel gesehenen letzten Minute vor der 20 Uhr Tagesschau, kosten 20 Sekunden im Schnitt knapp 45.000 Euro. Jeden Abend. Was bestimmte Baumärkte oder Antipupsmittel oder Abnehmpulver offenbar für einen Mediaetat zur Verfügung haben, da muss man schon einen riesigen Haufen Eiweißpulver verkaufen. Aber offensichtlich rechnet sich das für die Hersteller.
Das war das Faktenfenster.
Da floss und fließt also mal richtig Geld in der Werbung. Und man kann es niemandem verdenken, einem Angebot nachzugeben, das einem für ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre, den Arsch rettet. Aber auch wenn es eine die Karriere kosten könnte? Ich hatte, wie schon erzählt, Werbung aus Sorge um andere Rollen und Besetzungen für mich immer abgesagt. Zumindest mit dem Gesicht. Aber ich war auch in einer besonderen Situation. Als Kind war ich schon am Theater, als Kinderdarsteller unterwegs. Als Jugendlicher kam ich in ein Hörspielstudio und arbeitete seitdem als Sprecher mit den besten Schauspielern und Sprecherkollegen zusammen. Als ich erst als Schauspielschüler und dann Jungschauspieler in Hamburg in den 90ern anfing, hatte ich vielen Kollegen etwas voraus. Über 10 Jahre Berufserfahrung als Sprecher in Tonstudios. Und das mit Anfang 20. Ich bewarb mich also als erstes bei allen Studios in Hamburg und in anderen Großstädten der Republik und bekam auch sehr schnell meine erste Chance für einen Werbespot als Sprecher, sogar in einer Art skurrilem Notfalleinsatz. In einem Werbespot für ein Deo sprang ein junges Mädchen mit nur einem dünnen Stöffchen bekleidet ins Wasser und tauchte durch exotische Korallenriffe. Ein junger Mann beobachtete sie dabei. Und dazu hörte man im Off eine erzählende männliche Gedankenstimme. Der gebuchte Sprecher dafür war Klaus Wilke, ein wunderbarer Film- und Fernsehschauspieler. Er war Percy Stewart, die Titelfigur einer der ersten ZDF-Serien überhaupt, und auch als Stimme bekannt. Er sprach unter anderem Warren Beatty, George Hamilton, Michael Landon, Elvis Presley oder Omar Sharif. Aber er war eben auch schon etwas älter. Seine Stimme kernig, tief und sonor, was die Kreativen dieses Werbespots aber bei ihrem Text nicht bedachten. Als sie hörten, wie es klingt, wenn so eine Stimme das spricht, entschieden sie sehr schnell, einen möglichst jungen Mann das sprechen zu lassen. Und so kam, nach ein paar schnellen Anrufen, ich ins Spiel.
Eine dieser warmen Sommernächte. Ein Hauch ihres Duftes schwebte in der Luft. Und sie tauchte ins Meer, wie sie gerade war. Sie folgte einfach ihren Einfällen. Sie hätte schwören können, dort unten gäbe es einen Garten. Und in der Nacht habe ich ihn gefunden.
Free Spirit, das neue Eau de Parfum Deodorant von Impuls.
Sie sagte, dort unten würde sie einen Garten finden. Nee, ist klar. Das mit Klaus Wilkes Stimme wäre schon sehr creepy und hätte vermutlich sogar damals schon für einen Shitstorm gereicht. Immerhin, er sprach dann noch den Claim, also den Abbinder mit dem Produktnamen. Und für mich war es der Einstand in diese Sparte meines Jobs. Die Werbung, aber als Stimme. Tatsächlich konnte und durfte ich seitdem mit meiner Stimme in den Werbeblocks Geld verdienen und damit immer auch die drehfreien Zeiten, wie man unsere Phasen ohne Engagement auch etwas euphemistisch nennt, überbrücken. So ein Schauspielerberuf muss ja immer mal wieder irgendwie zwischenfinanziert werden. Und tatsächlich kann und konnte man als Stimme in der Werbung oft mehr verdienen als die Kollegen, die im Bild zu sehen waren. Ähnlich wie bei den Darstellern wird die Gage bei den Sprechern auch in Arbeit und Buyout, also Verwertungsrechte, aufgetrennt. Dadurch, dass es von Werbespots aber viele verschiedene Schnittfassungen und Längen gibt, unterschiedlichste Verwertungswege wie Fernsehen, Radio, Kino, Internet und so weiter, und alle einzeln bezahlt werden, summieren sich die Gagen oft zu ordentlichen Summen, die auch mit Fernsehgagen mithalten können. Es gab sogar Exklusivverträge, in denen eine Stimme für eine Kampagne gebucht und dafür bezahlt wurde, nur die und keine andere Werbung zu sprechen, eben um exklusiv zu bleiben. Das wurde vergleichsweise fürstlich bezahlt und eine großartige, wunderbare Kollegin mit einer sensationellen Stimme erzählte mal, wie sie mit einem solchen Vertrag viele Jahre ihres Berufslebens als Schauspielerin und Mutter damit finanzierte. Heidi Schaffrath, die Generationen als Stimme sämtlicher Disney-Prinzessinnen von Schallplatten und Kassettenkanten, war auch die Stimme von Frau Sommer aus der Jakobs-Kaffee-Werbung. Wunderbar.
Habe ich mir solche Mühe gegeben, Frau Sommer?
Mühe allein genügt nicht. Nehmen Sie den besten von Jakobs-Kaffee, die Krönung mit dem Verwöhnaroma.
Eine herrliche Ostern.
Sie synchronisierte die österreichische Darstellerin der Spots über viele Jahre. Und selbst als die Kampagne eingestellt wurde, man sich aber nicht sicher war, ob man sie nicht vielleicht doch wieder rausholen würde, ließ man den Vertrag noch weiterlaufen. Aus Gründen der Exklusivität. Leicht verdientes Geld also? Ja und nein. Ja, weil der Aufwand im Studio tatsächlich recht überschaubar war und ist. Einen Werbespot vertont man locker in einer Stunde und da zählt der Begrüßungskaffee schon mit. Und nein, denn Werbung zu sprechen ist tatsächlich eine kleine, aber spezielle Nische unserer Kunst, die nicht viele wirklich beherrschen, zumindest nicht wirklich gut. Klar, wir kennen alle diese knödeligen »Jetzt neu« Sprecher oder Die typischen Bierstimmen, die den Werbestandard abliefern. Noch schlimmer, die billig produzierten Privatradiospots, die oft von den Moderatoren oder dem Sohn vom Hausmeister eingelesen werden. Yeah, Stresemann 375, die etwas andere Tankstelle, top! Sowas halt. Tatsächlich haben gute Werbespots aber sehr viele unterschiedliche Dimensionen, was wie vermittelt werden soll. Und das Simpelste dabei ist der Produktname oder der Preis. Viel wichtiger, neben dem Bild und der Musik, sind es die Stimmen, die unterschwellig Dinge mitschwingen lassen, die man beim ersten Blick auf den eigentlichen Text des Spots nicht vermuten würde. Emotionen, Bedürfnisse, selbst Düfte und Geschmäcker lassen sich hörbar machen. Gute Sprechende, und das sind nach meiner Erfahrung fast immer auch Schauspielende, können Schokolade zart-bitter sprechen oder eben noch vollmilchig. Ein Joghurt kann sportlich fettarm klingen wie Zott-Jogolé oder genussig vollmundig wie Zott-Sahne-Joghurt Mascarpone. Eben mit dem Weekend-Feeling. Ich weiß, wovon ich spreche. In der Episode über das Sprechen habe ich ja schon etwas über die Sprechausbildung von Schauspielern erzählt. Auch in der Synchronfolge kommt das Thema vor. Die reine Information, hier zum Beispiel wie ein Deo heißt oder ob eine Limo nach Orange schmeckt, ist komplett zweitrangig. Die könnte man auch als Text einblenden oder von einer seelenlosen KI-Stimme vorlesen lassen. In der Werbung zeigt sich tatsächlich eine besondere schauspielerische Dimension des Sprechens. Das Gefühl, wegen eines Deos zum Supermann zu werden oder den hippen Spaß, den man hat, weil man buntes Zuckerwasser trinkt, den muss man eben fühlen und vor allem glauben. Werbespots und deren Texte sind, natürlich nur, wenn sie gut gemacht sind, auf 30 Sekunden reduzierte kleine Welten mit Gefühlen, Geschichten, kleinen Überraschungen, einem Anfang, dramatischem Höhepunkt und versöhnlichem Ende. Da reicht's nicht, wenn das jemand nur vorliest. Noch reduzierter, im besten Sinne also wirklich konzentriert, zeigt sich diese Kunst beim Abbinder, dem Claim, der Brand- bzw. Markenstimme. Es gibt einige Beispiele, wie eine Stimme ein Markenimage prägt, einen Wert nicht nur schafft, sondern hörbar macht. Und das mit nur extrem wenigen Worten. Ohne jetzt zu tief in das Thema einsteigen zu wollen, hier ein kurzer Einblick, was alles in so ein paar scheinbar simplen Wörtern stecken kann. Mein Lieblingsbeispiel ist schon ein paar Jahre alt, zeigt aber auf den Punkt, was ein guter Text und eine kongeniale Umsetzung durch eine großartige Stimme leisten kann. Der Claim der Kosmetikmarke Ellen Beatrix, The Care Company. Auf den ersten Blick ein weiterer englischer Werbeclaim, wie es ihn hunderte gab und gibt. Eine Zeit lang machte jeder irgendwas Englisches am Ende eines Spots. Hier aber war es anders. Dieser Satz war, wenn man ihn mal analysiert, großartig. The Care Company. Das ist also nicht irgendeine Firma, sondern diese eine, besondere. Es ist die Care Company. Care steht im deutschsprachigen Raum übersetzt für kümmern, sich um jemanden oder etwas kümmern. Ältere kannten noch den Begriff Care-Paket, ein Geschenk des Himmels in Kriegs- und Nachkriegszeiten. Eine Company ist eben keine Industry, sondern eine scheinbar kleinere Firma. Dabei schwingt doch im Hintergrund der Begriff der Tanzkompanie mit, wie man künstlerische Ensembles auch nennt. Vorweg ein Name, Ellen Beatrix, das macht das Ganze auch noch persönlich. So, in diesem scheinbar simplen Satz steckt also eine Firma mit einem weiblichen Namen, eine überschaubare Menge von irgendwie auch künstlerischen Menschen, die sich persönlich engagiert um mich kümmern. Die österreichische Schauspielerin Franziska Bronnen kannte man lange als Gesicht aus Serien, wie zum Beispiel der Schwarzwaldklinik. Und sie setzte diesen Satz und all ihre inhaltlichen Dimensionen kongenial um. Ihre Stimme war leicht rauchig und reif, Damit klang sie beinahe mütterlich, als erfahrene Ratgeberin. Sie klang aber auch jung genug und dabei sachlich klar und rein. Sie könnte also auch eine echte Freundin sein, die gute Tipps für mich hat. Sie ließ die Enden der Sätze leicht schweben. Das verlieh der Marke etwas Ätherisches. Und man hörte ihr interessiert zu, dieser Mischung aus Reife und Jugend, aus Sachlichkeit und zugewandter, beinahe privater, freundschaftlicher Nähe. Und das alles mit dem ganz leichten österreichischen Zungenschlag machte diesen Claim legendär. Der klang dann zum Beispiel so.
Neu, Soft Resistant Make-up mit einer sanften Struktur, die hält. Denn Schönheit muss nicht abfärben. Ellen Beatrix, The Care Company.
Ich verlinke euch mal so einen ganzen Spot in den Shownotes. Die Kollegin hat später mal in einem Interview erzählt, wie schwer es war, diesen Claim bei späteren Aufnahmen immer wieder genau so hinzubekommen, weil eben so viel darin steckt. Noch ein Fun Fact: Dekorative Kosmetik, also Lidschatten, Make-up und sowas, wurde traditionell immer mit Frauenstimmen beworben. Klar, man vermittelte ja vermeintliche Tipps von Frauen für Frauen. Das erste Mal, dass man so etwas eine Männerstimme bewerben ließ, war die Kampagne von Nivea Beauté. Dort sprach erstmals ein Mann den Spot und den Markenclaim. Natürlich damals noch nicht als Ratgeber, sondern aus der Perspektive des beobachtenden, schmachtenden, bewundernden Mannes. Vielleicht erkennt ihr ja die Stimme.
Neu. Glasslacker von Nivea Beauté. Der unwiderstehliche Lack für ihre Lippen. Ultimativer Glanz und intensive Farben.
Mehr Glanz brauche ich nicht.
Neu. Glosslacker von Nivea Beauté.
Und auch hier ein Link in den Shownotes. Das kürzeste Beispiel für die Fähigkeit, Dinge mit nur einem oder maximal zwei Worten auszudrücken, lieferte jahrelang Sky Dumont. Diese Selbstverständlichkeit, mit der man sich vertrauensvoll an einen Optiker wendet und dabei beste Qualität, hohe Kompetenz und große Auswahl und niedrige Preise bekommt, drückte er mit nur einem Wort aus. Brille? Genau. Funktioniert. Wir haben jetzt von Schauspielenden gesprochen, die sich mit Werbung, den Beruf und seine Flauten finanzieren, von Kollegen, die sich damit ihre Karriere verbaut haben, einigen, die es überlebt haben, und manchen ist das im Nachhinein sogar etwas peinlich. Zu genau diesem Thema jetzt so etwas wie
das Zitat.
Wer die Serie Jerks kennt, weiß, dass Christian Ulben und Fahri Yardim darin eine wilde Mischung aus Serienfiguren und Elementen ihrer eigenen Personen spielen. Sie haben ihren eigenen Namen, spielen Schauspieler, die auch Tatortkommissare sind bzw. waren. Die ganze Serie spielt damit, die Grenzen zwischen Fiktion und Realität möglichst kunstvoll und vor allem lustig zu verwischen. In der Folge Babas Tod liegt Faris Filmvater auf dem Sterbebett. Fahri, Christian Ulmen und andere stehen etwas unbeholfen drumrum. Der alte, kranke Mann holt sein iPad hervor, um allen zu zeigen, wie stolz er auf die Schauspielkarriere seines Sohnes ist, und zeigt allen seine Lieblingsrolle von Fahri. Es ist weder der Medikus oder eine andere Filmrolle, es ist auch kein Tatort, es ist ein Werbespot aus den frühen 2000ern für einen Keksriegel. Und tatsächlich war auch Fahri Yardim einer der vielen Testimonials, die, vor einer gelben Wand stehend, irgendeine lustige Geschichte zum Besten gibt. Damals aber eben noch als komplett unbekannter Jungschauspieler mit absurder Frisur. Das ist auf so vielen Ebenen lustig, nicht nur sich vor allem an eine alte Werbung zu erinnern, sondern auch über die peinlich berührten Reaktionen der Umstehenden. Ich hoffe, als kleiner Audioausschnitt erschließt sich die Szene hier im Podcast. Vor allem aber für mich verbirgt dieser Ausschnitt, passend zur heutigen Folge, noch ein besonderes Schätzchen.
Ich will euch mal was zeigen.
Die Jungs von nebenan. Jeden Tag aufgedrehte Boxen.
Kennt ihr das?
Ist das Fabi?
Ja.
Ja, das ist ganz
klar. Cool.
Was ist der? Kenn ich noch, von damals.
Wie süß er da aussieht.
Der Techniker von Leipzig.
Oh Gott.
Ich hasse diesen Keks, ich hasse ihn.
So gut hat er nie wieder gespielt.
Okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber immerhin, so habe auch ich es noch nachträglich in die Jerks-Serie geschafft.
Pickup, der Picknicker von Leibniz.
Sie hörten das Zitat.
In der Werbung zu spielen kann die Karriere boosten oder kosten. Für sie zu sprechen kann die Karriere finanzieren. In beiden Fällen aber ist es, wenn auch rein kommerzielle, Schauspielarbeit. Denn hier werden Geschichten erzählt. Es werden Gefühle und Gedanken, Düfte und Geschmäcker, Sehnsüchte und Wünsche mit den künstlerischen Werkzeugen von Schauspielenden zum Leben erweckt. Ich kann diese Folge nicht enden lassen, ohne auch hier kurz die KI einfließen zu lassen. Wenn sie uns, was mittlerweile schon öfter passiert, ersetzt, klingt sie noch seelenlos und irgendwie kalt, auch wenn sie schon Bedienungsanleitungen oder andere Tutorials sinnhaft betont vorlesen kann, da sie aufgrund ihrer technischen Konzeption aber nur schon Bestehendes reproduzieren kann, also nicht wirklich eine kreative oder gar künstlerische Dimension beherrscht, wird die KI auch nie eine eigene Seele bekommen. Das, was man hört und spürt, wenn echte Menschen erzählen oder vorlesen. Kindern, denen vorgelesen wurde oder wird, entweder von Hans Pätsch oder Gerd Westphal oder den anderen Helden unserer Hörspielkindheit, abends vorm Schlafengehen, im Bett oder auf dem Sofa, angekuschelt an Papa oder Mama oder Opa, die kennen die Magie von echten Stimmen, die Schwingungen des Brustkorbs, die Wärme der Arme, die kleinen Fehler, Atme, das Umblättern, Räusperer, eben alles, was Stimme, Seele und Menschsein ausmacht. Diese Kinder können dann auch später noch Schwingungen der Sprache lesen und hören, ob jemand lügt, ob jemand sich wirklich freut, ob jemand liebt. Kinder, die mit den KI-generierten Stimmen ihrer iPads und Handys aufwachsen, werden die das noch können? Wo und von wem werden die das lernen? Okay, und weil das hier eine Folge über Werbung ist, ende ich auch mit Werbung. Mit Werbung für echte Stimmen, für echte Schauspieler, für Live-Lesen, Vorlesen, natürlich für Glamour, für die Kunst und alles mit Seele. Und dafür gibt's nicht mal eine Gagenliste, weil das ist zwar nicht umsonst, aber gratis. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, the glamour never stops.